Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich endlich wieder eine heiß ersehnte Interviewfolge. Ich freue mich schon richtig drauf, weil das verspricht, wirklich spannend zu werden. Kurze Vorgeschichte dazu, wie es zu dem Termin gekommen ist. Ich habe am Rande des Europäischen Forums im Alpbach in Dr. Christian Sonnenweber getroffen. Und da ist seines Zeichens der Geschäftsführer der österreichischen Notariatkammer. Schau, den ersten Haschblau habe ich schon. Da sind wir zum Ratschen gekommen. Und dann sagt er, ja, gut, ein Paar und Digitalisierung, das passt ja wunderbar zusammen. Weil die Notare, die österreichischen Notare, sind ja Vorreiter in der europäischen Digitalisierung. Dann hat es mir mal kurz hergeknackelt und gedacht, was ist da los? Und dann hat er mir erzählt, ja, die österreichischen Notariatkammer, bis in die österreichischen Notare, haben wir schon seit den 70er Jahren zum Beispiel das zentrale Testamentsregister. Bin ich hellhörig geworden, weil die Zugänge installiert und eingerichtet haben wir ja häufig als IT-Systemhaus, aber dass das so eine große und epische Geschichte hat, war mir nicht klar. Ja, und was passiert dann als Podcast-Host? Natürlich will ich dann einen Termin haben. Und der Christian Sonnenweber hat dann ganz elegant und sehr zu meiner Freude diese Anfrage umgeleitet. Der Dr. Daniela. Peinlich.
Alma, kein Problem.
Alma, danke. Da, und der Hermes ist schon im Hintergrund. Daniela Alma. Und ihres Zeichens Notarin in Innsbruck bei der Kanzlei König. Herzlich willkommen, Daniela. Schön, dass du diese Zeit nimmst.
Besten Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich freue mich auf ein spannendes Interview.
Ja, wie ihr wisst, liebe Zuhörer, immer recht spontan. Das hört man jetzt da und das zeigt natürlich auch gewisse Anspannung. Also ich habe den Interviewgästen, aber so soll es ja sein, dann bleibt das Ganze dynamisch. Also jetzt greifen wir doch gleich das Thema auf, Daniela. Der Christian Sonnenweber hat gesagt, die österreichischen Notare seien ja überhaupt die digitalen Pioniere so quasi, also das ist meine Interpretation seiner Aussage. Unter anderem, weil ihr schon in den 70er Jahren des letzten Jahrtausends wohlgemerkt das zentrale Testamentsregister eingeführt habt. Ja. Erzähl einmal, wie lässt sich das an? Nicht, weil man hat ja vielleicht, wenn man Notar denkt, vor allem viel Papier im Kopf.
So hat er die Geschichte begonnen mit ganz, ganz viel Papier. und mit Registern, die noch in Büchern waren, wo man das noch in Büchern alles abgefertigt hat. Mittlerweile haben wir eine Digitalisierungsgeschichte, das kann man wohl so sagen. Und die ersten wirklichen Anfänge waren eigentlich in 1999 mit der Berufsrechtsreform, wo unser Urkundenarchiv eingeführt worden ist. Das heißt, da hat man dann die Urkunden des Notars, die öffentlichen Urkunden schon wirklich digital abgespeichert, zentral, auf Verlangen der Parteien auch Privaturkunden. Und mittlerweile, darf man nicht vergessen, haben wir über 2,2 Millionen Urkunden, die da schon abgespeichert und registriert sind. Das heißt, das ist nichts. Das hat doch eine lange Geschichte. Diese Digitalisierung ist dann ein bisschen langsam vorangeschritten. Es hat immer wieder Schritte gegeben. Und der große Durchbruch war sicher in der Pandemiezeit. Wir können uns alle erinnern, niemand hat raus dürfen, trotzdem hat man Rechtsgeschäfte abschließen müssen, die Kinder haben die Eltern nicht besuchen können, dementsprechend waren Übergaben nicht möglich, Gesellschafterversammlungen waren nicht möglich, alles war eingeschränkt, das Leben ist stillgestanden, wir können uns lebhaft daran erinnern. Und da hat dann die Gesetzgebung schon die ersten Schritte gesetzt, indem sie gesagt hat, alle Urkunden, die notariell aufzunehmen sind, dürfen digital aufgenommen werden mit einer Kommunikationsmöglichkeit, das heißt bei Videokonferenz mit den Parteien kommunizieren und dann auch elektronisch signieren. Und das war eigentlich der Durchbruch und der Meilenstein auch im österreichischen Notariat, wo einfach sehr viel weitergegangen ist, wo auch technisch sehr viel weitergegangen ist, wo man ein ganzes System aufgebaut hat mit Datenraum, Video-Ident-Verfahren, das heißt, da würde ich schon sagen, dass das so der große Schritt war, obwohl die Geschichte, wie du richtig gesagt hast, sehr weit zurückgeht und man immer schon Digitalisierung vorangetrieben hat.
Ja, das ist ja wirklich, wenn man so an eben das Klischee denkt oder auch an die diversen, Erfahrungen, nicht? Wirklich eine Rieseninnovation, weil es geht ja da sehr viel um Vertrauen, es geht um Sicherstellen, dass diejenigen, welchen, die da sind, auch wirklich diejenigen sind, die sie vorgeben zu sein. Mhm. Dann nochmal vorlesen und nochmal vorlesen und alle nochmal Ja sagen. Das ist ja ein sehr aufwendiger bürokratischer Prozess. Und dass jetzt diese Änderungen, die ja da zwangsweise gekommen sind, offenbar gekommen sind, um zu bleiben, oder sehe ich das richtig?
Die sind ins Dauergesetz. Ja, wir haben die sind befristet gewesen in der Covid-Zeit, aber die sind jetzt ins Dauerrecht überführt worden. Das heißt, jeder Notariatsakt kann digital erfolgen, wenn Parteien das wünschen. Mittlerweile haben wir die Möglichkeit, dass man sich nicht entscheiden muss zwischen digital und anwesend beim Notar. Es gibt mittlerweile auch die hybriden Urkunden. Das ist so jetzt seit 2022 so die neueste Entwicklung. Das heißt, klassischer Fall ist, wir haben eine elterliche Übergabe, die Übergeber haben schon ein höheres Alter, die sind vielleicht mit dem Computer nicht ganz bewandert. Dann haben die Möglichkeit, wirklich physisch vor dem Notar anwesend zu sein, und die Übernehmer, die vielleicht eine jüngere Generation darstellen, die auch computerversiert sind, die werden dann digital zugeschalten, und man kann dann wirklich beides sozusagen gemeinsam zusammenbringen und hier einen Notariatsakt abschließen. Und wie du richtig gesagt hast, wir legen sehr viel Wert auf unsere Belehrungsverpflichtung, auch das Vorlesen, eine Formvorschrift des Notariatsaktes. Das bleibt, also das hat sich nicht geändert im Gesetz. Diese Dinge, diese Sorgfaltsmaßstäbe, die sind geblieben. Das Einzige, was neu ist, ist, dass man mit einem Computer, mit einem Bildschirm verbunden ist mit dem Notar und jetzt nicht mehr zwingend physisch beim Notar sitzen muss.
Stimmt es, dass man in Österreich alle Notariatsakte inzwischen digital ausführen kann, außer, ich glaube, letztwillige Verfügung
genau.
oder so irgendwas,
gell? Genau, das Testament ist geblieben, das geht absolut richtig, genau, die letztwillige Anordnung, das Testament, das ist geblieben, das geht nicht digital, das heißt, da haben wir noch die klassische physische Unterschrift, aber alle anderen Rechtsgeschäfte können beim Notar abgeschlossen werden.
Höchst erstaunlich. Und erfreulich natürlich auch. Weil wenn wir jetzt so denken, bist gerade irgendwo unterwegs oder man hat, keine Ahnung, man hat vielleicht auch Verwandtschaft in irgendwo. Jetzt müssen sie nicht mehr herkommen, sondern können das auch wirklich online machen. Oder man ist irgendwo unterwegs und hat ein Geschäft zu tätigen, das notariell nötig beglaubigt werden muss, dann kann man das auch von unterwegs machen, wenn man gerade auf Wirtschaftsmissionen oder sonst was ist.
Ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur die Notariatsakte können digital gemacht werden, sondern auch eben die Beglaubigungen, auch die, das heißt, man hat eine Pfandurkunde, ist aber jetzt gerade im Ausland und hat jetzt nicht, oder der nächste Weg ist jetzt nicht gleich der Notar, auch hier kann die Beglaubigung mittels elektronisch, also mit digitaler Abfertigung erfolgen.
Wunderbar. Da werden jetzt ein paar Gemeindelegalisatoren vielleicht um ihre Arbeit fürchten, die ja doch oft deswegen aufgesucht worden sind, einfach um Wege abzukürzen. Aber ich weiß nicht, da gibt es noch weit verbreitet, ist ein Unikum, glaube ich, bei uns, oder? Diese Gemeindelegalisatoren.
Richtig, das ist in unserem Bundesgebiet ein Unikum, das gibt es in den anderen Ländern, kann man nicht, aber die bleiben natürlich ganz normal bestehen. Die haben natürlich auch gerade Gemeindeleute, also die in der Gemeinde ansässig sind, einfach ältere Leute, die vielleicht eben weder den Gang zum Notar auf sich nehmen können, noch digital versiert sind, die haben da immer die Möglichkeit, zum Legalisator zu gehen.
Okay, also die gibt es nach wie vor.
Ja, die gibt es.
Jetzt, also ich finde ja, das ist immer spannend, wenn man es so zusammenbringt, dass wirklich eine Historie, eine Geschichte, nicht, die mitkommt, eben solche speziellen Einrichtungen wie Gemeindelegalisatoren und dann gleichzeitig auch die digitale Schiene einzuführen. Also es ist ja oft leichter, was parallel neu aufzubauen und das alte einfach wegzulassen, als wie beides zu vereinen. Also, das ist doch eine Herausforderung, die offenbar gelungen ist, so wie es scheint.
Die ist sehr, sehr gut gelungen. Man muss sagen, natürlich ganz viele Kräfte haben da mitgewirkt. Gerade du sagst das ganz richtig, es ist doch ein sehr traditionelles Berufsbild, das wir haben. Es ist ein sehr altes Berufsbild, es ist doch ein öffentliches Amt, das wir begleiten. Und das kombiniert mit der Digitalisierung, mit sozusagen am Zahn der Zeit sein, das war sicher eine Herausforderung, ist aber gut gelungen. Und da sind wir auch stolz, dass wir da schon in Europa auch eine Vorreiterstellung haben.
Wenn man es, wir haben ja recht viel Zuhörer, eigentlich ungefähr die Hälfte der Zuhörer ist in Deutschland. Also kann man gerne da hinaussenden, gell, liebe Kollegen. Also wir da im Süden sind da nicht so hinten nach, was Digitalisierung angeht. Ganz im Gegenteil. Mir kommt, wenn man an Notar denkt, natürlich dann noch eine Diskussion in den Sinn, die aufkam, als die ganze Blockchain-Technologie kam, die ja, also Bitcoin ist eine Ausprägung davon, aber wo man wirklich Vereinbarungen und Verträge hinterlegen kann, fälschungssicher und so weiter und so fort. Wo es dann hieß, als eines der ersten, Notare brauchst du nicht mehr, weil das wird quasi in der Blockchain hinterlegt, der Vertrag, und ist er erfüllt, ist gut, ist er nicht erfüllt, dann tritt halt die Bedingung nicht ein. Habt ihr euch in der Kammer oder ihr damit immer schon auseinandergesetzt oder denkt euch, ach, lass sie mal reden, schau mal, was kommt?
In dem spezifischen Bereich ist mir das jetzt nicht bekannt. Da kann ich jetzt da gar nichts darüber sagen, aber durchaus möglich, dass das schon Kammer diskutiert wurde, weiß ich nur nichts davon.
Okay. Wenn du jetzt, also ihr seid die Juristen, ihr Notare, oder?
Ihr seid Juristen.
Und da gibt es ja meiner Außenwahrnehmung nach zwei so Geschmacksrichtungen von Juristen. Einerseits die Anwälte und halt die Juristen und die Notare. Gibt es ja auch ein paar so Sprüche dazwischen. Aber was hebt denn jetzt euch ab von den normalen und Anführungszeichen gewöhnlichen Juristen?
Die unterschiedlichen Aufgabenbereiche. Also zum einen haben wir das öffentliche Amt, das hat der Rechtsanwalt nicht. Das heißt, der Notar wird vom Justizminister ernannt. Er führt auch staatliche Aufgaben aus. Ich meine, jeder kennt die klassischen Notariatsakte. Das heißt, da muss man zwingend zum Notar. Das ist einfach eine gesetzliche Bestimmung, dass gewisse Urkunden nur vor dem Notar errichtet werden können. Dann, was man vielleicht auch noch kennt in der breiten Bevölkerungsschicht, das Gerichtskommissariat. Das heißt, wo der Notar für das Gericht tätig ist und Verlassenschaften abhandelt, sozusagen als verlängerter Arm des Gerichtes tätig ist. Das ist jedem oder vielen bekannt, weil einmal im Leben, wenn man einen Todesfall in der Familie hat, ist man mal zwangsläufig beim Notar. Und der wickelt das Verlassenschaftsverfahren im Namen des Gerichtes auch ab. Das ist auch noch bekannt. Und was Notare auch können, sind diese Privaturkunden errichten. Das ist gleich mit dem Rechtsanwalt, wobei man da sagen muss, da sind wir verpflichtet zur Unparteilichkeit. Das heißt, wir vertreten immer beide Parteien. Wir dürfen schon berufstechnisch von unseren Standesrichtlinien gar nicht uns auf eine Seite schlagen, sondern wir müssen eine ausgeglichene Urkunde für beide Parteien errichten. Aber selbstverständlich, die Vertragsurkunde kann auch der Rechtsanwalt machen, sofern es keine zwingende Notariatsatzform bedarf. Was der Rechtsanwalt noch hat, wo der Notar nicht tätig wird, ist eben die Verhandlungen vor Gericht. Also da gibt es nur eingeschränkte Möglichkeiten, wo der Notar auch vertreten darf. Die sind vernachlässigbar meines Erachtens, weil viele Dinge gar nicht mehr zutreffen, weil wir einfach eine große Rechtsanwaltsdichte haben. Das heißt, dass bei Bezirksgericht Sprengel nur ein Anwalt tätig ist und der Notar dann zur Verhandlung gehen muss, das kommt gar nicht mehr vor. Wir haben schon eine große Summe an Rechtsanwälten. Das heißt, hier sind wir Notare dann, was die Verhandlungen betrifft, nicht mehr tätig. Aber ich gebe zu, wir haben einige Überschneidungspunkte sicher auch mit dem Rechtsanwälten und einige Punkte, da haben wir einfach eine, wenn man so will, Monopolstellung, das dürfen nur wir als Notare.
Also da, wo die Anwälte streiten, dort hier zusammenführen.
Genau so ist es. Also wir befinden uns auch im Gesetz des Außerstreites dann auch als Gerichtskommissäre und wir versuchen eben eine Lösung zu finden, einen Konsens zu finden und nicht zu streiten, wenn man so will.
Ja, ich würde ein schwarz-weiß malen, gell? Also falls ihr von der Rechtsanwaltskammer zuhört, kann herzlich gerne melden und dann reden wir mal über die andere Ausprägung der Juristerei. Aber du hast das ganz was Spannendes gesagt und das ist mir wichtig. Also ihr seid, dürft nicht parteiisch sein, ihr müsst immer beide Parteien vertreten. Also wenn zwei Leute oder mehrere kommen, einen Vertrag abzuschließen, dann quasi seid ihr für das gemeinsame Ergebnis da und vertretet jetzt nicht einen Einzelnen. Das ist ja doch jetzt von der Herangehensweise ganz was anderes, als wenn ich jetzt sage, okay, Chai, das ist das Beste für meinen Mandanten raushol, oder?
Ja, natürlich.
Mediation quasi.
Genau. Das ist aber auch das Berufsbild des Notares, dass er eben kein Streiter ist und kein Parteienvertreter, sondern dass er eben hier den Konsens sucht.
Mhm. Ich habe jetzt schon öfter Notare erlebt, denen es wirklich außerordentlich gut gelingt, in, sage ich mal, schwierigen Situationen Einigkeit herzustellen. Ist das dann Glück gewesen oder habt ihr da, wenn ihr Notar werdet, da schon eine Ausbildung in diese Richtung oder?
Also der Weg zum Notar ist ja ein langer, muss man sagen. Ich bin ja selbst noch keine ernannte Notarin, ich bin Notarpartnerin. Der Weg ist ein langer, das heißt, man schließt jetzt nicht mit dem rechtswissenschaftlichen Studium ab und ist dann Notar, sondern man beginnt eine Ausbildung bei einem Notar über viele Jahre. Man muss zwei Prüfungen abschließen, das heißt erste und zweite Teilprüfung, dass man überhaupt einmal den Notar vertreten darf als Substitut. Und dann wartet man bis eine Amtsstelle frei ist, auf die man dann ernannt wird. Ihr habt sicher, oder du hast auch gehört, es gibt einfach nur gewisse Amtsstellen in einem Sprengel und diese Amtsstellen werden immer nachbesetzt, wenn ein Notar entweder in Pension geht oder versterben sollte. Und das heißt, dadurch, dass das ein begrenzter Kreis ist, ist natürlich auch die Ausbildung und die Wartezeit eine sehr lange. Und in dieser Ausbildung und Wartezeit lernt man natürlich viel. Da spricht auch die Erfahrung, dass natürlich man das ja auch tagtäglich macht. Also das heißt, Parteien zusammenzubringen, eine Lösung zu arbeiten, ist ja das täglich Brot, auch in unserem Geschäft. Und das heißt, diese Erfahrung bringt auch sicher der Notar mit, bei dem du diese Einigkeit auch erlebt hast, der einfach das auch berufsbedingt erfahrungsgemäß einige Jahre schon macht.
Okay.
Aber das ist jetzt kein Unikum, sondern ich würde das vielen, vielen Notarinnen und Notaren zuschreiben, dass sie auf Einigkeit bemüht sind und da hier auch ein sehr gutes Gespür für Menschen haben und hier auch einen Content schaffen können.
Das ist mir nicht nur einmal aufgefallen, sondern häufig. Und wenn man zum Beispiel eine Testamentseröffnung hat, da kommt man zu irgendeinem Notar, also da kann man sich ja nicht aussuchen, dann gibt dann halt Schreiben, da gehst hin. Und man, das stelle ich mir jetzt persönlich wieder schwierig vor, ist ja meistens nicht gerade so eine super Situation, man muss mit Leuten auseinandersetzen, die jetzt halt den Nachlass irgendwie verwalten. Andererseits natürlich die Situation als solches, man hat jemanden an Angehörigen verloren, ist vielleicht noch ein bisschen aufgewühlt oder in Trauer und dann kommen möglicherweise, Gott sei Dank, das habe ich jetzt nicht erlebt, aber möglicherweise kommen dann so diverse Konflikte auf, nicht? Und dann stellen wir das, in der Umsetzung auch mitunter belastend vor. Also da müsst ihr irgendwie lernen, euch da irgendwie rauszuhalten und nicht zu sehr zu involvieren, oder?
Definitiv. Also Abgrenzung ist ein wichtiges Thema, gerade in den erbrechtlichen Angelegenheiten, wie erwähnt. Das ist sehr oft emotional besetzt. Das ist nicht nur, dass ein Mensch gestorben ist, oft passieren auch Konflikte, die erst vom Notar ausgetragen werden. Das heißt, typisches Beispiel ist, wir haben einen Verstorbenen, er hat 3 Kinder hinterlassen und er hat einfach zu Lebzeiten ungerecht verteilt. Also ein Kind hat sehr viel bekommen, das andere nicht. Das heißt, auch diese Dinge werden vor dem Notar ausgetragen und auch da versucht man eine Lösung zu finden. Und da ist oft oder ganz oft die Emotion dahinter, dass man einfach sich auch ungerecht behandelt fühlt, dass man sich anders vielleicht gewünscht hätte. Das heißt, auch diese Dinge sind Aufgabe des Notars, sich anzuhören, natürlich mit einer gewissen Abgrenzung und so gut es geht, eine Lösung zu finden. Das gelingt in der Regel sehr oft und auch sehr gut. Man stößt natürlich auch an seine Grenzen, also es wäre gelogen zu sagen, wir schaffen jeden Konflikt. Es passiert natürlich auch, dass Parteien am Rechtsstreit landen, weil einfach gewisse Familienkonstellationen und Konflikte nicht im Verlassenschaftsverfahren gelöst werden können. Aber in der Regel schafft man einen Großteil so hinzubekommen, dass man Einigung schafft und dass alle zufrieden auch aus der Tagsatzung hervorgehen.
Große Aufgabe.
Eine sehr große Aufgabe, ja.
Und umso mehr macht Sinn, dass ihr entsprechend Praxis braucht, bevor sie dann zum Notar ernannt werden. Ja, fast wie bei der Lehrlingsausbildung. Ich bin ja sehr begeisterter Lehrlingsausbilder, weißt du, Praxis ist ja erst der Um und Auf. Sehr schön, sehr schön.
Das ist tatsächlich das Um und Auf, weil man dann natürlich auch mit der Praxis mehr Erfahrung bekommt und damit auch Konfliktsituationen oder eskalierende Situationen besser handhaben kann und lösen kann.
Und wenn ich das so schaue über eure Aufgaben, habt ihr auch so Themen dabei, wie zum Beispiel Erwachsenenvertretung? Ist das das, was, wenn jemand einen Mündel zum Mündel wird? Oder
genau, ist das ist seinerzeitiges Sachwalterschaftsrecht, das ist vielleicht nur eher ein Begriff, wo einfach Menschen, die volljährig sind, aber geistig nicht mehr in der Lage sind, ihre Rechtsgeschäfte selbst zu lösen, die brauchen einfach eine Unterstützung, die brauchen einen sozusagen Vertreter, der für sie Dinge abwickelt. Das können Vermögensangelegenheiten sein, das können Vertretungen vor Gerichten, Behörden sein, das kann vielschichtig sein und dieser Erwachsenenvertreter wird dann entweder, wenn ich noch halb fit bin, kann ich den selber wählen. Mhm. Und wenn so gar nichts mehr geht, dann bestimmt das Gericht einen solchen Erwachsenenvertreter.
Aha, okay. Also da ist man nichts verloren. Allerdings ist das schon spannend. Lieber sucht man sich ja selber jemanden. Also naja, das ist sicher so ein Thema, auf das man vorsorgen könnte, oder?
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.